zu einer neuen Ausgabe des Weltendieb-Podcasts. Ja, Leute, es gibt eine neue Ausgabe des Weltendieb-Podcasts. Bei mir zu Gast ist Dominik. Hallo, Dominik.
Oh, Chris, ich freue mich so. Ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon auf dieses ganze Jahr mit Weltendieb-Podcast.
Ja, weil, wenn Dominik zu Gast ist, kann es eigentlich beim Weltendieb-Podcast das eine große Thema geben. Jules Verne ist wieder angesagt, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und das hat eine gewisse Bewandtnis. Ich habe mir Ende letzten Jahres Gedanken gemacht, wie ich denn mein Lesejahr 2026 zubringen möchte. Und habe mich dazu entschlossen, den Plan 26 mal auszuwerfen, mir drei klassische Science-Fiction-Autoren zu nehmen. Das ist einmal Jules Verne, einmal Isaac Asimov und einmal Stanislaw Lem. Und aus deren Repertoire einfach mal so die Classics zu lesen und da hier einen Podcast mit zu produzieren. Dominik wird nicht immer mit dabei sein. Ich glaube, das hat er stellenweise auch keine Lust bei Asimov. Aber ja, bei Jules Verne lässt es sich quasi nicht vermeiden.
Asimov und ich, wir haben eine indifferente Beziehung.
Ja, aber ich habe die ganzen Basics, also hier diese ganzen Robotergeschichten, diesen ganzen Zyklus Roboter und Foundation habe ich ja nie komplett gelesen. Und das würde ich mir jetzt mal ganz gerne auf den Zahn legen, weil das noch so eine Lücke ist, die mich ehrlich gesagt nervt. Und ja, Stanislaw Lem kann nicht genug gelesen werden, muss man auch ehrlich sagen.
Das ist wahr.
Genau. Okay. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche fünf Bücher aus dem, ja gut, das ist schon eine ganze Bibliothek, die der Jules Verne geschrieben hat, denn der Besprechung wirklich nochmal wert wären. Ne? Das ist sicherlich nicht alles, was heute noch erwähnenswert ist, aber wir haben uns so um die klassischen fünf. So, da haben wir von Jules Verne 20.000 Meilen unter dem Meer, das machen wir heute. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Da haben wir schon mal einen Podcast drüber aufgenommen, nämlich noch unter dem Titel Biblioholics. Der ist auch nicht mehr verfügbar im Internet, zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Außer jemand belehrt mich, dass es den noch irgendwo zu hören gibt. Was wir aber machen können, wir könnten doch zum Beispiel diese alte Folge, wenn ich die in meinen Backups noch finde, Dominik, könnten wir da eigentlich für unsere Steady-Supporter mal online stellen auf unserem Steady.
Das machen wir. Da gibt es für unsere Steadys mal ein kleines Bonbon. Dann gibt es quasi eine Extended-Folge zu dieser Folge, die schon zeitschleifenmäßig Jahre vorher aufgenommen worden ist.
Ist echt schon lange her, ne? Krass. Ja. Dann hätten wir noch auf der Liste Reise um die Erde in 80 Tagen. Irgendwie habe ich das im Kopf immer abgespeichert, in 80 Tagen um die Welt.
Es gibt auch tatsächlich Übersetzungen, wo es dann so heißt.
Okay.
Und vor allem gibt es Filme, die so heißen.
Die geheimnisvolle Insel, da werden wir einen alten Bekannten nochmal wieder treffen. Und 5 Wochen im Ballon.
Jawohl.
Du bist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass es genau diese Ausgaben sind. Wie kam es dazu? Wie hast du
welche? Also ich habe eine wirklich schwere Frage gestellt bekommen. Und da sagte der Chris Dominik, welche 5 Jules Verne-Romane sollte man gelesen haben? Und das Gemeine ist, es gibt so, also ich würde mal sagen, zumindest 12, die eigentlich alle sehr, sehr, sehr gut sind und die auch sehr unterschiedlich sind. Das ist gar nicht so einfach bei Jules Verne dann zu sagen, was sind so die besten Romane, weil er natürlich auch unterschiedliche Genres bedient hat. Aber so ein bisschen Richtung Science Fiction sind, glaube ich, die 5 am besten plus, also 5 Wochen im Ballon, muss man sagen. Das ist ja sein Durchbruchroman gewesen und der erklärt, wie auch später noch die Science-Fiction von Jules Verne funktioniert. Wenn man den gelesen hat, dann versteht man eigentlich ganz genau, wie der so tickt, was den so bewegt, was der so macht. Und das setzt sich ganz spät dann immer noch weiter in seinen Romanen fort. Jawohl.
Bei Stanislaw Lem habe ich auf der Liste Der Unbesiegbare, Sternentagebücher, haben wir auch schon mal was dazu gemacht, Der Futurologische Kongress, Solaris und Fiasko. Und da freue ich mich besonders auf den 5. Roman Fiasko, der eher ein später Stanislaw Lem sein soll und eher so eine bisschen pessimistische Zukunftsvision. Ich weiß auch nicht, was das bei Stanislaw Lem heißen soll, dass es eine pessimistische Zukunftsvision ist, wenn ich sowas habe wie Solaris.
Im Nacken. Ich meine, sonst ist er ja so ein Sonnenscheinchen.
Ja, sonst ist er echt ein Sonnenscheinchen, ja.
Eieiei.
Genau. Bei Isaac Asimov habe ich mir die ersten 6 aus dem Zyklus Roboter und Foundation geschnappt. Da ist es Ich, der Roboter, geliebter Roboter, der 200-Jährige in Stahlhöhlen, die nackte Sonne und Aufbruch zu den Sternen. Der wird sicherlich nicht zu jedem eine einzelne Folge geben, aber ich denke mal, 2 Bücher in einer Folge kriegt man da ganz gut zusammen. Die sind nämlich auch nicht so umfangreich. Und wenn dann noch Zeit ist, oder je nachdem, kann man das sicherlich auch mal dazwischen schieben. Isaac Asimov, die Lucky Star Romane, also die 5 Stück, die es gibt, die sind ja eher so populistisch. Science Fiction, Space Opera, vielleicht auch ein bisschen Perry Rhodan-esque, dass man die ganz gut mal so zwischendurch mit weglesen kann. Das ist mein Plan für dieses Jahr. Alles außerhalb von Perry Rhodan sozusagen. Und ja, heute fangen wir an mit 20.000 Meilen unter dem Meer. Aber Dominik, wer ist denn dieser Jules Verne eigentlich?
Tja, das ist eine gute Frage. Jules Verne ist in Nantes geboren, also in einer Hafenstadt. Und er ist auch immer absolut begeistert gewesen von Seereisen. Das merkt man auch in seinen Romanen, ne, dass ihn so Seefahrer und Schiffe sehr beschäftigen. Und da, das muss man sich so vorstellen, ne, so er ist in den 1830ern, 1840ern da aufgewachsen. Und da war die große Weite ganz klar durch Schiffe zu erreichen. Ne? Also Autos gab es noch nicht, was fliegt, gab es noch lange nicht. Ne? Und auch was unter dem Meer fuhr, das gab es auch noch nicht.
Ja, das war ja auch für Frankreich eine bewegte Zeit, weil dann gab es ja auch französische Gebiete, zu denen man reisen konnte. Ne? Und das hat ja auch eine gewisse Normalität, dass man eben mit dem Schiff, genauso wie es heutzutage ist, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt, dass man mit dem Schiff eben eine Überseereise unternimmt.
Genau. So ist es. Und ja, also er hat sich redlich bemüht, was Anständiges zu lernen. Es gab die Überlegung, ob er Jurist wird. Es gab die Überlegung, an die Börse zu gehen und so weiter. Aber am Ende ist er dann doch auch ein bisschen Opfer seines Erfolgs geworden. Denn er hat dann mit 5 Wochen im Ballon wirklich einen Durchbruchroman gehabt und hat damals schon einen Jugendbuchverleger gefunden, einen Pierre-Jules Hetzel, der sich gedacht hat, den schnapp ich mir. Und bei dem hat er seit seines Lebens seine Romane rausgebracht. Und zwar dann wirklich immer wieder einen nach dem anderen. Was gerade bei den frühen Romanen noch gut war, wo man sagen kann, wow, da sprühte der noch vor Ideen. So in den späteren Jahren merkte man auch, er musste jetzt jedes Jahr einen neuen Roman rausbringen. Und das ist ihm manchmal dann schon schwer gefallen. Die sind nicht mehr so leichtgängig zu lesen, wie das die frühen Romane sind. Deswegen interessanterweise, ne, also so die Romane, die so auf deiner Liste sind, das sind alles mehr so die frühen Jules Verne-Romane. Die sind vielleicht noch ein bisschen spaßiger und ein bisschen leichter alle.
Ganz interessant ist es ja auch, dass dieser Hetzel und der Jules Verne selber sich ja so gegenseitig ein bisschen befruchtet haben. Ne? Also der Hetzel hat ihn ja auch so zum, zum Publikumsautoren erzogen. Also er hat ihm auch die Themen gegeben und hat ihn auch in seinem Schreibprozess anscheinend gesteuert ein bisschen, dass die ganze Sache so ein bisschen verdaubar geworden ist. Weil ich glaube nämlich, dass der Jules Verne, ich hatte es zumindest in irgendeiner Doku über ihn mal gehört, dass der Jules Verne eher so ein bisschen auch eine dunklere Seite gehabt hat. Das sieht man, denke ich, auch bei 20.000 Meilen unter dem Meer anhand von Nemo, der ja auch nicht unbedingt zu 100% ein Philanthrop ist.
Das ist richtig. Er war auch nicht so sozialer Typ, muss man sagen. Also er mochte zum Beispiel überhaupt nicht Lesungen zu geben, wozu er sich wohl immer wieder hat überreden lassen, aber er mochte es nie. Und auch so als Familienmensch ist er wohl nie so wirklich gut gewesen. Und er hatte ja dann, also später hat ja Michel Verne, sein Sohn, dann auch geschrieben. Ein paar Sachen haben sie auch zusammengeschrieben. Bei ein paar Sachen streitet man sich so ein bisschen, ob Jules Verne das überhaupt noch selber geschrieben hat oder ob sein Sohn geschrieben hat. Aber so wirklich nah waren die sich wohl auch nie wirklich.
Genau, und er lebt quasi in einer Zeit, die politisch sehr unruhig sind, ne, die ja wahrscheinlich noch geprägt sind durch die Denkschule der Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts oder im Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert. Dann eben später durch die folgenden Revolutionen in den 1830er Jahren bis in die 1848er Jahren, das ging ja in Europa dann um wie ein Lauffeuer. Und dann eben lebte und schrieb er quasi zu der Zeit, wie diese französische Gesellschaft quasi niedergegangen ist. Und deswegen fällt dieser Roman hier auch auf eine wichtige Zäsur, nämlich der erste Band 1869 und der zweite Band 1870. Also quasi in der Zeit, wo es dann zum Krieg zwischen dem preußischen Staat und Frankreich kam, was dann eben zur deutschen Staatsgründung führte oder zur Reichsgründung führte. Und das, finde ich, ist hier auch so ein bisschen mitzulesen. Genauso mitzulesen ist aber auch der Imperialismus in Europa, der sich eben über die Welt ausgebreitet hat und eben wie die Folgen von Imperialismus nach Europa zurückgeschwappt sind. Das kann man, glaube ich, auch zwischen den Zeilen so ein bisschen mitlesen. Und ich glaube, er war eben nicht nur ein Science-Fiction-Autor und ein Denker von tollen Sachen. Er hat technische Möglichkeiten sicherlich weitergedacht, aber er hat auch den Zeitgeist und die Probleme der Zeit ganz gut mit eingefangen. Mhm. Und in 20.000 Meilen unter dem Meer merkt man auch, dass er, ein Verleger, ganz penibel drauf geachtet hat, dass dieser Roman auch an anderen Stellen auf unserem Erdball sich verkaufen lässt, weil bestimmte Schiffe zeigen nämlich kein Banner. Mhm. Das ist dann so ein Hinweis und es ist dann auch ein Hinweis, dass unser Nemo vielleicht, ne, woanders herkommt, als er eigentlich hätte herkommen müssen. So, aber ich glaube, das ist dann genug des Teasers und ich glaube, wir können auch schon in den Roman reinstarten, oder? Haben wir noch was auf unserem
hinterher machen wir auf jeden Fall ein paar Honorable Mentions. Und bevor wir jetzt in den Roman rein starten, müssen wir noch eine Sache erzählen. Denn wir haben ein ganz großes Glück. Ich bin ja ein kleines bisschen größenwahnsinnig. Und bevor wir jetzt in die Konzeption dieses Podcasts eingestiegen sind und ich auch angefangen habe, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht, auf Instagram auch so ein paar Wochen jetzt ganz intensiv Jules Verne zu machen, haben wir uns vom Koppenrad Verlag ausstatten lassen. Denn der Koppenrad Verlag hat Jules Verne Schmuckausgaben. Mittlerweile 4 Stück und ich muss sagen, die sind unglaublich schön. Das sind wirklich Bücher, da habe ich mich jetzt auch inspirieren lassen, wirklich die alle 4 nochmal zu lesen. Das sind Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, eben auch 20.000 Meilen unter dem Meer, Die Reise um die Erde in 80 Tagen und Die Reise zum Mond. Da merkt man schon, das sind jetzt Top 4 und die sind nah an unseren Top 5 dran, aber nicht ganz. Ja. Wirklich unglaublich schöne Bücher und am Schluss erzählen wir noch was zu diesen Büchern. Es könnte sich lohnen für euch, noch bis zum Ende dieses Podcasts dran zu bleiben.
Genau. Du sagst jetzt einfach so Schmuckausgabe, das ist ja nicht bloß Schmuckausgabe, das ist ja quasi wie ein Abenteuerbuch. Also das ist ja nicht bloß, dass da tolle Illustrationen drin sind. Das sind Gimmicks mit dabei, das heißt ein Brief von Jules Verne zum Beispiel in 20.000 Meilen unter dem Meer. Ganz viele kleine Sachen, die man halt auch zum Leseerlebnis hinzuziehen kann. Ne? Dann haben wir unterschiedliche Prints auf unterschiedlichen Seiten. Also, dass der auch mal die Farblichkeit der Seiten ein bisschen variiert, dass die Illustrationen eingearbeitet sind im Text. Also, das ist wirklich von A bis Z komplett durchdacht und sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Ja. Jetzt muss man aber sagen, zu 20.000 Meilen unter dem Meer, ne, gab es ja schon vorher ganz, ganz tolle Illustrationen.
Ja, also generell muss man sagen, also die Originalillustrationen aus den Prachtausgaben aus dem Hartleben Verlag in Deutschland und eben aus denen, die in Frankreich rausgekommen sind, die sind wirklich, wirklich toll. Ne? Das sind alles so Kupferstich-Geschichten, ne? Und also sehr, sehr, sehr schön und die geben natürlich auch den Zeitgeist dann schön wieder, wenn man sich die anschaut. Ne?
Ja, aber die sind auch stilprägend. Also
auf jeden Fall.
Wenn man die originalen Illustrationen lesen möchte, dann schaut man einfach mal bei den Freunden von Anaconda vorbei. Die haben diesen Pappschuber. Sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die hochwertigsten Drucke und die hochwertigsten Hardcover-Bücher, aber die haben auf jeden Fall die Originalen noch mit dabei und dieser Schuber ist, wie gesagt, sehr, sehr gut verfügbar. Die habe ich jetzt auch gelesen, weil die Koppenrad-Ausgabe erst letzte Woche angekommen ist. Und da sind die mit drin und wenn man sich die so einzeln anschaut, wenn man da so popkulturell die letzten 40, 50 Jahre nochmal Revue passieren lässt, was so an Abenteuerfilmen, Abenteuerromanen auf Hochsee oder in der Südsee passiert ist und sich dazu die Illustrationen anschaut, dann ist schon ganz klar, was da quasi die Uridee gewesen ist und was alles andere befruchtet hat. Der Kampf gegen den Kraken, der Unterwasserspaziergang, das Heben von Schätzen, unfassbar viele Dinge.
Oder auch einfach eine Beschreibung von tropischen Fischen.
Eine von 20.000 Beschreibungen von tropischen Fischen.
Ja, das ist wirklich toll. Und da muss man sagen, ne, also bei Anaconda ist wirklich halt wieder Preis-Leistungskracher. Und wenn ihr sehr günstig ganz, ganz viel Jules Verne lesen sollt und ihr seid eh E-Book-Freunde, dann kann man sagen, hey, Schwein gehabt, denn die Texte sind ja mittlerweile alle lizenzfrei. Also man kann als E-Book wirklich sehr, sehr günstig so Gesamtausgaben Jules Verne sich einfach kaufen für ein paar Euro.
Nee, 1,49 habe ich, glaube ich, damals bezahlt.
Das für mich jetzt aufgerundet auf ein paar Euro. Also ihr kennt das schon bei E-Books zum Teil dann für einen symbolischen Preis und da hat man wirklich viel Spaß damit.
Aber jetzt muss ich mal sagen, dieses E-Book, was ich da gekauft habe, ich müsste jetzt nachgucken, wer das produziert hat und woher die Texte kommen. Die sind ja wirklich in der Urfassung, also in der ersten deutschen Übersetzung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder
naja, die neuen Übersetzungen sind noch nicht lizenzfrei.
Die neuen Übersetzungen sind natürlich nicht lizenzfrei. Ja, das ist ja auch so ein Trick, warum man das ja immer so macht, ne? Aber es ist von der Lesbarkeit schon ein bisschen eigen, muss man sagen. Es sind halt teilweise ganze Dialoge, also nicht bloß die Aussprüche von Charakteren in einem Dialog einzeln eingeklammert, sondern der ganze Dialog, der dann meinetwegen über eine halbe Seite geht, ist dann an 2 Stellen eingeklammert. Und da so den Überblick zu behalten, ist vielleicht nicht unbedingt, entspricht nicht unbedingt den modernen Erwartungen an so einem Buch und wie das gedruckt ist.
Ja. Da muss ich übrigens auch nochmal die Ausgaben hier von Koppenrad loben. Da finde ich auch, da sind wirklich moderne Übersetzungen drin, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, das passt nicht mehr zu Jules Verne. Aber die sehr gut lesbar sind, finde ich, die man auch jüngeren Menschen jetzt schon ganz gut in die Hand geben kann. Auch generell diese Bücher, ne, die sind ein bisschen bebildert, ist ein bisschen spaßig alles so. Das ist schon ganz gut gemacht.
Dann lass uns noch so ein bisschen über die Form vom Buch sprechen. Wie gesagt, es ist in zwei Bänden erschienen. Der erste Band war, glaube ich, ein bisschen umfangreicher als der zweite. Und wie gesagt, im Jahreswechsel 69-70 im 19. Jahrhundert erschienen. Das ganze Ding ist quasi ein Abenteuerroman, ein Reisebericht vom Professor Aronnax und beginnt mit der Übernahme auf die Nautilus und endet mit der Flucht. Ne? Und quasi alles, was zwischendurch passiert in diesen über 7 Monaten, ist quasi im Roman drin.
Womit wir auch ganz kurz eine Sache, die Leute nicht verstehen, nach wie vor von diesem Titel mal aufklären wollen. 20.000 Meilen unter dem Meer bedeutet nicht 20.000 Meilen tief. Wer eine Minute drüber nachdenkt, weiß auch schon, warum das so ist. sondern damit ist die Strecke unter Wasser gemeint, die zurückgelegt worden sind.
Genau. Und wenn man dann 20.000 Meilen unter dem Meer liest, dann sind das eben Meilen. Ne? Mhm. Und das bedeutet aber alte französische Meilen, also lange Meilen in Frankreich. Weil der Jules Verne hat es nicht so genau genommen mit Konsistenz bei den Längenangaben oder bei den Entfernungsangaben. Das heißt, wir haben von Leugen, wir haben von Liège, wir haben von kurzen Meilen und langen Meilen, wir haben von nautischen Meilen bis Kilometer, haben wir alles dabei. Deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen schwer, da immer alle Abstände genau einzufangen. Ich weiß nicht, ob er das etappenweise geschrieben hat. Das kann vielleicht auch sein, dadurch, dass es eben auch in sich sehr episodisch ist.
Ne? Mit Sicherheit.
Aber von diesen 20.000 Meilen auf dem Cover bedeutet das quasi, dass man das locker vervierfachen könnte und dass der Professor Aronnax mit der Nautilus quasi 80.000 Meilen gefahren ist, was Jules Verne ja auch schon wusste, dass der Äquatorumfang 40.000 sind. Also zweimal hat man die Strecke zurückgelegt, die der Äquator lang ist, quasi zweimal um die Erde gefahren, was halt so nicht ganz rauskommt, weil man eher so ein bisschen zickzack gefahren ist. Aber wie gesagt, was die Angaben von Größen und Gewichten angeht, von Längeneinheiten und auch von der Zeit, ist das hier und da ein bisschen seltsam. Ich hatte erst gedacht, dass das mit den, in der Französischen Revolution hat man ja ganz viel verändert, zum Beispiel den Kalender, der wird an einer Stelle auch bei der Vengeur mit angesprochen. Man hat Längeneinheiten geändert, man hat Maßeinheiten geändert, dass das damit kommt, aber nein, Leuge ist anscheinend schon eine Seefahrtsangabe für eine Meile, für eine lange Meile, die es schon seit der Antike gibt. Wusste ich nicht, habe ich wieder was dazugelernt. Also Jules Verne bringt ja auch noch 2026 was bei.
Das sowieso, er bringt dir generell mit dem Buch viel bei.
Genau. Und das ist dann auch so ein bisschen bedingt, weil, wie gesagt, der ist ja in 2 Bänden erschienen und der erste und der letzte, also der Anfang, das erste Drittel vom ersten Band, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist ein Spannungsbogen. Danach flacht er so ein bisschen ab. Wir haben unterschiedliche Episoden, die dem folgen. Dann geht es zum zweiten Band, das plätschert dann auch wieder in einzelnen Abenteuergeschichten und kommt dann quasi zu so einer dreifachen, zu so einem dreifachen Klimax. Das ist einmal der Südpol, das ist einmal der Kampf gegen das andere Kriegsschiff und das letzte Mal der Malstrom, wo dann quasi der Roman recht abrupt endet. Also es ist nicht so, dass das jetzt so eine klassische Struktur ist, wie man das in einem 5-Akter, 3-Akter oder sonst was gemacht hat. Und ich glaube, das macht es auch heute ein bisschen herausfordernd, da dran zu bleiben, weil das ist immer noch in der Anaconda-Ausgabe waren es 500 Seiten und auch die Koppenrad-Ausgabe, also das ist schon ganz schön eine Ziegel. Ne? Also das ist jetzt nicht so 140 Seiten Taschenbuch, was wir hier haben, das ist wirklich umfangreich. Da liest man auch eine Weile. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Handlung, oder? Der Roman beginnt grob im Jahr 1866. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen rausgeschrieben und habe dazu eine Seite benutzt, die werde ich euch auch verlinken. Die hat mir Handlungsschwerpunkte gegeben, um mir quasi einen Anhalt zu geben, was man jetzt so zusammenfassen könnte, damit das hier eben nicht eine Wiedergabe von über 500 Seiten wird. Wir beginnen mit Das Meeresungeheuer, Dominik.
Jawohl.
1866 herrscht auf den Weltmeeren eine unheimliche Gefahr. Immer wieder werden Schiffe angegriffen und man macht sich auf, das Ungeheuer zu stellen. Professor Aronnax aus Paris wird mit seinem Diener Conseil zu Abraham Lincoln gerufen, um sich an der Suche zu beteiligen. Die Abraham Lincoln folgt dem Wesen bis in den Pazifik. So, wer ist dieser Professor Aronnax, Dominik?
Der ist ein Tiefseeforscher. Der kennt sich mit richtig krassen Fischen aus und natürlich mit potenziellen Seeungeheuern, die es gibt oder eben auch nicht gibt.
Genau, er ist der Hauptcharakter im Roman, er ist der Perspektivcharakter und man möchte meinen, dass quasi Jules Verne sich selber in seine Perspektive versetzt hat, um diesen Roman zu schreiben.
Auf jeden Fall. Stellenweise war er vielleicht auch ein bisschen Captain Nemo, aber wie hat er das gemacht mit der Perspektive, Chris?
Ja, genau, also der ist in der Ich-Perspektive in der ersten Person geschrieben, dass wir quasi alles erleben aus dem Blickwinkel von Professor Aronnax, bedeutet eben auch, dass wir seine Person nicht verlassen. Das ist am Anfang, so ein paar Kapitel haben wir da, wo diese ganze Handlung eingeleitet wird, aber sobald Aronnax auf die Abraham Lincoln kommt, sind wir in seiner Perspektive und bleiben auch dort. Das heißt, wir nehmen alles auf der Nautilus aus dem Blick von Aronnax wahr. Wir wissen nicht, was die anderen Charaktere zwischendurch machen. Und wir haben diesen Wahrnehmungsfilter eines Unterseeforschers. Der kümmert sich überhaupt nicht, wie viele Besatzungsmitglieder da an Bord sind. Der kümmert sich überhaupt nicht, wie es den Leuten geht. Der ist auch nicht unbedingt empathisch oder versucht, auf andere zuzugehen, sondern der ist eigentlich immer an der Materie, am Objekt seiner Forschung interessiert und darüber hinaus kann er das ganz gut ausgrenzen.
Und das ist aber auch ein schöner Kniff, dadurch, dass wir nämlich nie die Perspektive von Nemo übernehmen, bleibt der wirklich richtig schön geheimnisvoll von Anfang bis Schluss.
Und mit seinem Diener Conseil. Und der Conseil, also wie gesagt, der Professor Aronnax ist der interessierte, aufgeklärte Forscher. Das ist quasi der moderne Mensch, der verstehen will, der erforschen will und der sich darin mehr oder weniger aufgibt, solange er denn etwas zu erforschen hat und zu verstehen hat. Dann sind ihm die Außen, also seine Umgebung ist ihm da relativ egal. Und wie würdest du denn jetzt den Diener Conseil im Gegensatz dazu so ein bisschen charakterisieren?
Tja, der ist eigentlich sogar fast ein kleines bisschen der Comic Relief des Romans. Ne? Also der ist eben der Nicht-Vergeistigte, sondern den auch immer sehr interessiert, dass er was zu futtern kriegt. Und der sich vor allem immer ganz doll Sorgen um den Professor macht. Der ist ein schöner Kontrast zu Aronnax.
Aber er ist ja nicht nur das, er ist ja auch derjenige, der ganz groß ist im Kategorisieren, ne, im Zusammenführen von Informationen. Also wenn quasi der Aronnax einen neuen Fisch entdeckt, ist er quasi derjenige, der dann durchdekliniert, zu welcher Gattung, zu welcher Untergattung und so weiter er gehört. Also er hat durchaus eine Rolle. Ne? Ja, sobald das Objekt bekannt ist und beschrieben ist, ist er quasi derjenige, der das einsortiert. Genau. Das ist also ganz spannend, gerade auch dann mit dieser Dreifaltigkeit. Wir bekommen nämlich noch einen weiteren Charakter auf der Protagonistenseite dazu, die aber mehr oder weniger im Roman so zu einer Person verschmelzen, beziehungsweise zu einer kompletten handelnden Person, weil die so unterschiedliche Facetten immer dienen. Wie gesagt, der Aronnax ist die Neugier, der Diener Conseil ist die Fürsorge. Und das Weltliche, ne? Und der dritte ist dann eben, den Ned werden wir noch kennenlernen. Ned Land, genau. Zweiter Teil, unheimliche Begegnung auf dem offenen Meer. Die Begegnung mit dem Ungeheuer geht schlecht aus für die Lincoln. Aronnax, Ned Land und Conseil werden von Bord geworfen und gehen verloren. Sie finden sich auf einer Insel aus Metall wieder und werden schließlich eingelassen. Und dieses Jagdfieber auf der Abraham Lincoln, das war mein erstes Highlight, muss ich sagen. Weil man weiß ja die ganze Zeit nicht, auch als Leser nicht, man kriegt ja immer nur so die Vermutung, bekommt dann Berichte aus Zeitungen wiedergegeben und merkt dann eben auch, wie die Abraham Lincoln, wenn sie dieses Wesen findet, beschießt, harpuniert und Dinge tut und man hört immer nur metallisches Klirren, wenn die Geschosse abprallen. Sehr, sehr schön gemacht.
Der geneigte Leser, der versteht das natürlich schon, aber die ganze Situation ist wirklich toll gemacht und dadurch wird Ned Land auch ziemlich cool eingeführt, muss man sagen. Der ist nämlich quasi Monster Hunter.
Der ist Harpunier, ne?
Der ist Harpunier und das ist ja, müssen wir auch wieder sehen, ne? Wir reisen in der Zeit zurück. Das ist zu der Zeit der badass krasse Jägerberuf. Wale jagen, so nach Moby Dick können wir uns das vielleicht ein kleines bisschen vorstellen. Die Walfänge, das sind die krassen, harten Typen, ne, die Harpuniere.
Wenn man immer so sagt, im 19. Jahrhundert, welche Bedeutung hatte der Walfang? Ne? Das war quasi das Erdöl des 19. Jahrhunderts. Also das ist ähnlich bedeutend wie Steinkohle oder Braunkohle in dieser Zeit. Also das ist ein Industriegut, so eine Wale, wie sie geschlachtet werden, wie der Tran abgelassen wird, wie dieses Walfett dann eben weiterverarbeitet wird und wozu das alles weiterverarbeitet wird. Also wie gesagt, diese Rolle vom Harpunier und seiner Waljagd ist zum einen nicht zu unterschätzen von seiner gesellschaftlichen Bedeutung. Also wenn wir heute Harpunier hören, hat es einen anderen Klang, als ob das jemand im 19. Jahrhundert gesagt hätte. Er ist wirklich badass. Und er ist natürlich auch sehr, sehr weltmännisch unterwegs, weil er war schon überall.
Ja.
Auf eher die naive Ebene runtergebrochen, aber er ist immer der treibende Motor. Er ist der handelnde Mensch. Ne? Er macht den Plan, er ergreift die Initiative. Und wenn der Aronnax und der Conseil zu tranig sind oder irgendwas nicht anspornen, ist er immer derjenige, der nachgeht und nachgeht und nachgeht. Er ist quasi der Mut oder das Werf, würde man auf Französisch sagen, der mit Effet die Sachen nach vorne bringt. Dritter Teil, gefangen. In Gefangenschaft müssen sich die drei mit der eigenen Situation auseinandersetzen. Die Charaktere zeigen ihre eigene Verfasstheit und Ned Land greift einen Wärter an, der Essen bringt. Dies ruft Kapitän Nemo auf den Plan. der die Auseinandersetzung beendet und die kämpfenden Männer trennt. Er erklärt den drei Gefangenen, dass sie auf der Nautilus sind und diese nicht mehr verlassen dürfen. Sie sind zwar Gefangene, doch werden wie Gäste aufgenommen. Und damit ist quasi unser Personenkasten schon komplett. Captain Nemo oder Kapitän Nemo tritt auf. So, und jetzt kommt die große Rätselfrage, wer ist dieser Kapitän Nemo?
Wir wissen es nicht.
Wer sollte er eigentlich sein, Dominik?
Tja, ganz ehrlich, ich persönlich finde es wunderschön, dass wirklich in 20.000 Meilen unter dem Meer man es nicht erfährt. Dass es komplett im Unklaren bleibt, wer er ist. Wen das dann wahnsinnig interessiert, der kann dann noch die geheimnisvolle Insel lesen. Und da kriegen wir dann so ein bisschen eine Background-Story zu ihm erzählt. Aber ich mag es eigentlich, dass wir es hier so gar nicht wissen.
Genau, also wenn man in die Zeit schaut, und wenn man auch weiß, was dann später herauskommt. Wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, springt bitte ein paar Sekunden in die Zukunft. Ich werde das jetzt spoilern. Er soll Inder sein oder er soll aus Indien kommen und dort eine gewisse gesellschaftliche Rolle einnehmen. Und wenn man in die Zeit schaut und schaut, was das Empire damals gemacht hat, das war ja quasi der Weggang, in dem man eben die Kolonien in Nordamerika ihre Unabhängigkeit gegeben hat oder die sich eben unabhängig gemacht haben in diesem Unabhängigkeitskrieg. Und dann später eben hat man immer stärker und immer mehr Indien als Kolonie mit eingebaut. Das ging erst mit kleinen Küstengebieten los und später sukzessive wurde der ganze indische Kontinent oder Subkontinent, muss man ja sagen, vereinnahmt. Und man macht sich heute, glaube ich, nicht mehr die richtigen Begriffe, was für eine Bedeutung das gewesen oder gehabt hat. Als man Amerika zum Beispiel aus dem Empire entlassen hat, war das ein Verlustgeschäft für die Briten. Also die haben nach der Unabhängigkeit von Amerika durch den Handel, den sie dort getrieben haben, mehr Geld mit Amerika verdient, als es jemals als Kolonie gemacht haben. Und als Indien, also dieser ganze Subkontinent Indien, als Kolonie akquiriert worden ist, muss man ja sagen, hat er ungefähr über 20% des weltumfassenden, so schätzt man heute zumindest, über 20% des weltumfassenden Bruttoinlandsprodukts produziert. Also über 20% der wirtschaftlichen Kraft auf der Welt war in Indien verortet. Und als man Indien unabhängig hat werden lassen, hatte das gerade mal noch 4%. Und das sind binnen, jetzt lass mich lügen, 130 Jahren ist das passiert, dass man Indien so abgewirtschaftet hat. Und im 19. Jahrhundert, gerade auch durch die East India Company und dann eben auch den Umschlag, dass man eben das als Teil des Empires betrachtet hat und direkt regiert hat, waren unfassbar schlimme Hungersnöte in Indien ausgebrochen. Und die haben ähnliche Ausmaße wie die großen Hungersnöte des 20. Jahrhunderts in Osteuropa, in Russland, in der aufkeimenden Sowjetunion und so weiter. Also es macht man sich heute, glaube ich, nicht mehr die richtigen Begriffe, welche Ausmaße das gehabt hat alles. Und deswegen glaube ich eben, dass der Nemo eigentlich ein Brite gewesen sein sollte, dass man dem Jules Verne das dann später ausgeredet hat, um eben diesen Roman auch auf dem größten Markt zu verkaufen. Und hat ihn deswegen zum Inder gemacht, der quasi der Geschädigte davon gewesen ist. Mhm. Genau. Aber auf jeden Fall ist dieser Nemo früher mal ein Mensch an Land gewesen. Er hat an Land gelebt, er war unfassbar reich. Er hatte quasi aus der Portokasse die Staatsschulden Frankreichs bezahlen können und hat sich dann quasi losgesagt und ist mit der Nautilus losgefahren.
Und er hat mit der Welt gebrochen. Also so ein ganz großer Weltschmerz und so ein ganz großes Verletztsein kommt davor und hat gesagt, ich schaffe jetzt mein eigenes Reich da unten.
Und interessanterweise hat er das auch komplett gemacht. Mhm. Der Arronax lernt ihn dann kennen. Es entwickelt sich auch relativ schnell eine Beziehung zwischen den beiden, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Er merkt aber auch, dass an Bord dort eine fremde Sprache gesprochen wird. Das ist kein Französisch, kein Deutsch, also keine Weltsprache. Das ist eine eigene Sprache, ein eigener Dialekt oder sonst was, womit sich quasi diese Besatzungsmitglieder der Nautilus lossagen. Und jetzt ist es so, dass wir außerdem Nemo keinen anderen aus der Besatzung wirklich kennenlernen. Wir lernen später noch einen Leutnant kennen, der Französisch spricht und den Arronax dann eben auch als Franzosen identifiziert. Das ist aber quasi im Moment seines Todes. Das finde ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr coole Designentscheidung, weil diese ganze Nautilus, die Mannschaft, die Technik und der Nemo, das sind quasi eine Einheit. Das ist ein handelndes Wesen und alles, was auf der Nautilus passiert, passiert im Willen von Nemo. Was er übersetzt übrigens Niemand heißt, also ein Niemand, der aber eben extreme Güter hat und extreme Macht hat. wie der die Leute an sich bindet, wie viele Leute an Bord sind, wie die Beziehung unter diesen Menschen ist, wie der die vielleicht vergütet oder was er denen versprochen hat, das bleibt komplett unerwähnt. Wir finden das bis zum Schluss nicht heraus, warum die Leute mit ihm zur See fahren.
Aber er ist charismatisch. Ne? Also das ist ja das, was auch Arronax, muss man sagen, der ist ja dann ganz stark fasziniert von Nemo. Ne? Und ich denke schon, dass man das da auch ein bisschen rauslesen kann, ne? Dass sich das alles eigentlich in diesem Organismus auch auf Nemo zentriert.
Ja, aber er ist halt auch freiheitsliebend. Ne? Er hat ganz offensichtlich Sympathien für Sozialismus. Und da muss man sagen, auch Sozialismus war im 19. Jahrhundert, hatte das noch einen anderen Klang, als das heutzutage im 21. Jahrhundert hat. Weil Sozialismus war ja noch so eine Idee, die hat man entwickelt. Das war etwas, womit man sich beschäftigt hat. Das waren quasi verkopfte Gedanken. Vielleicht in irgendwelchen Kaffeehäusern in Paris 1830 mal diskutiert und später dann auch formuliert mit Marx und Engels. Aber so richtig gescheitert ist dieses Projekt Sozialismus ja auch da noch nicht. So. Man hat also quasi dort noch nicht sehen können, was das für Auswirkungen hat. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, er ist frankophil, der Nemo. Ne? Mhm. Er kann mit den Franzosen etwas anfangen. Er kennt Arronax. Die beiden bewegen sich auf Augenhöhe, auf einer akademischen Ebene. Ne? Also er kennt seine Werke, er schätzt den Arronax und er ist freiheitsliebend. Und das zieht er auch bis zu dem Punkt durch, wo er sagt, ja, sie können sich bezeichnen, wie sie wollen. Die Stelle kommt später im Text, relativ am Ende. Ob sie sich Sklaven nennen wollen oder nicht, ist mir egal. Ne? Sie können diese Nautilus nicht verlassen. Sie dürfen das Geheimnis nicht verraten. Er kann sie aber eben auch nicht daran hindern. Ne? Also seine Freiheitsliebe geht so weit, dass er keine aktiven Maßnahmen ergreift, um die an der Flucht zu hindern. So. Mhm. Das finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schöne Gemengelage, wie diese Geschichte losgeht. Und hier endet der erste Spannungsbogen. Das ist quasi ein Roman an sich oder der erste Teil. Arronax, Conseil und Ned Land landen auf der Nautilus. Okay, vierter Teil, die Nautilus. Auf der Nautilus lernt man die Technik und die Wunder kennen, die das Unterseeboot in ihrer bisherigen Reise, die ungefähr schon 4 Jahre andauert, bereits zutage gefördert hat. Mit diesem Teil des Romans endet der erste Spannungsbogen und die Abenteuer beginnen. Ned Land bleibt bei seinem Standpunkt und drängt seine Gefährten immer wieder zur Flucht. So, wie hat sich denn die Jules Verne in deinem Kopf visualisiert? Würdest du dich da zurechtfinden?
Die Nautilus.
Die Nautilus, ja, sorry.
Überraschenderweise nein. Und das ist interessant, weil man das Gefühl hat, dieses Boot ist unglaublich groß, wenn man das liest. Ja. Und ich meine, auch wenn wir heute uns U-Boote vorstellen und so weiter, ist das ein langer Schlauch und dadurch ist sich da drin bewegen an sich sehr übersichtlich. Das war aber noch nicht so ganz die Vorstellung, wie Jules Verne das erzählt hat. Also Jules Verne hat sich da große Räumlichkeiten, aber halt unter Wasser vorgestellt. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und dadurch wird es irgendwie noch ein kleines bisschen fantastischer, weil das schon fast so ein bisschen so Vibes hat, wie vielleicht das später Sequest oder so eigentlich auch hat. Ne? Weil das Boot eigentlich, so wie er es beschreibt, noch viel größer sein müsste.
Ich finde aber mit diesem Aufbau von der Nautilus, ob das jetzt der Salon ist, ne? Und auch wie die Geschichte erzählt ist. Ich meine, die Nautilus kommt irgendwo hin. Meistens ist Arronax, wenn es jetzt nicht unter Wasser irgendwo rausgeht, meistens ist Arronax im Salon. Die Nautilus fährt irgendwo hin, bleibt stehen, die Blenden werden aufgemacht und dann ist die Szene da. Das sind quasi Erzählweisen, wie heute auch noch Star Trek erzählt wird.
Ja.
Also quasi das Schiff fliegt irgendwo hin. Das Schiff an sich ist ein Habitat, ne? Das ist ein Lebensraum. Die Menschen leben dort zusammen, die haben Platz, die gehen sich auseinander. Es gibt Privatsphäre, es gibt Funktionsbereiche. Wir kommen irgendwo hin, treffen auf die Geschichte und dann geht's los. Und das finde ich ehrlich gesagt von der Art und Weise, wie es erzählt ist. Jetzt nicht unbedingt, ob das Sinn macht oder ob das konsistent in sich ist oder ob sich mir eben der Innenraum der Nautilus erschließt. Das ist an sich eine sehr, sehr tolle Erzählweise, weil es dir eben auch die Möglichkeit gibt, diese einzelnen Episoden, die ja jetzt folgen mit den Unterwasserjagden, der Technikerklärung und so weiter, dass man das eben auch episodisch lesen kann. So. Wenn man sich das einmal eingeprägt hat, es gibt den Maschinenraum, es gibt die Unterkünfte, es gibt den Salon, was gibt's noch? Es muss noch eine Küche geben, es wird die ganze Zeit gegessen. Es muss einen Wirtschaftsbereich geben, wo quasi Produkte aus Unterwasserrohstoffen gewonnen werden.
Ja, und ich meine, die Gäste haben eine eigene Kajüte zusammen. Also kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich die ganze Besatzung, die da ist, auch noch recht große Räumlichkeiten wahrscheinlich zur Verfügung haben müsste.
Nee, jeder hat eine einzelne Kabine, weil der Arronax hat eine einzelne Kabine und Conseil und Ned Land sind immer nicht da. Die müssen immer zu ihm kommen, um über irgendwas zu sprechen.
Ja, genau. Und ich meine, wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn die Gäste das schon so kriegen, oder die Gefangenen schon so kriegen, dann leben wahrscheinlich auch die Menschen auf der Nautilus alle nicht so schlecht. Ne?
Genau.
Und das macht natürlich das Boot gefühlt auch nochmal größer.
Jetzt mal abseits davon. Man kannte zum Zeitpunkt, als der Roman geschrieben worden ist, ja schon Unterseeboote. Unterseeboote sahen damals noch ein bisschen anders aus. Es waren quasi dicke Zigarren, Tauchglocken. Mhm. Ne? Und ich glaube, im Befreiungskrieg in Amerika hat man die auch schon militärisch genutzt. Mhm. Die sind dann aber, wie gesagt, nur in Buchten und in Küstennähe gefahren. Das war ja quasi doch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, dass die U-Boot-Waffe an sich nur in Küstennähe eingesetzt werden sollte. So waren die quasi strategisch ausgelegt und technisch auch ausgelegt. Und dass man quasi Hochseejagd mit U-Booten gemacht hat, das kommt erst gegen Ende des Ersten Weltkriegs wirklich mit Masse durch. Und dann eben zur Hälfte des 20. Jahrhunderts sind das wirkliche Unterseeboote, die also dauerhaft untergetaucht fahren. Ja.
Also knapp 50 Jahre später.
50 Jahre später mindestens. So. Und wie stellt er sich denn die Technik vor? Er macht ja nicht einen Dampfantrieb, sondern es gibt anscheinend eine chemische Reaktion, die genug elektrischen Strom produziert, womit man die Nautilus antreiben kann. Und das ist also quasi... Also
Leute, nochmal, ne, davon reden wir jetzt in 1870. Ne?
Genau.
Also allein elektrischer Strom an sich ist noch ganz schön geile Science-Fiction.
Also gibt's auch schon, wird ja auch schon in Netzwerken genutzt, dass man quasi
Stromnetz abbildet. Ja, aber dann, wir haben so Straßenbeleuchtung und so, das haben wir jetzt gerade so hingekriegt. Ne?
Genau, aber dass man einen Elektromotor richtig nutzt, sodass er quasi ein Schiff antreiben kann, das war revolutionär. Das war absolut revolutionär. Und viele... Schiffe haben sich quasi, oder viele Marinen auf der Welt haben sich quasi auf Jules Verne zurück besonnen, als man U-Boote gebaut hat. Und das erste amerikanische U-Boot, was unter das Packeis des Nordpols getaucht ist, wie hieß das? Nautilus.
Nautilus.
Ja, also damit macht er ganz viel. Ich glaube, diese ganze Technik, die können wir uns jetzt mal so ein bisschen sparen. Das gibt dann auch noch andere Aspekte, zum Beispiel eine Waffennutzung von elektrischem Strom oder dass man quasi Kapseln verschießen kann mit einer elektrischen Ladung, um Fische unter Wasser zu töten, ähnlich wie eine Harpune, wo quasi ein Projektil verschossen wird, was dann eine elektrische Ladung losgibt. Ne? Also ganz, ganz spannende Ideen, die er da hat, die auch schon sehr detailliert, aber doch trotzdem noch mechanisch erzählt werden.
Das Interessante ist halt, ne, man kauft ihm das ab. Ne? Also ich meine, im Endeffekt muss man sagen, ist die Nautilus schon die Blaupause für ein Atom-U-Boot. Ne? So für die Idee, ne? Also dass er schon gesagt hat, okay, so ein normaler Motor, der bringt es nicht bei einem U-Boot. Das ist schon ganz, ganz spannend.
Ja, eigentlich eher eine Brennstoffzelle, was ja dann auch zum zweiten Nemo-Roman, hilf mir kurz, die verborgene Insel? Nee,
die geheimnisvolle Insel.
Die geheimnisvolle Insel, genau. Wo ja quasi auch nochmal so eine Idee ausgebreitet wird. Also wirklich super, super spannend, was da technisch dahinter ist. Ne?
Mhm.
Okay, jetzt würde ich gerne noch mit dir auf die Erzählweise eingehen, weil spätestens hier, wenn man so Aspekt nach Aspekt nach Aspekt nach Aspekt erzählt bekommt, beginnt so diese Erzählweise sich herauszubilden.
Mhm.
Und für mich, muss ich sagen, war das beim Lesen ein bisschen ermüdend. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ne?
Ich meine, was bekommen wir hier? Ne? Wir müssen da wieder bedenken, das ist ein Roman für junge Menschen um 1870. Ne? Und das bedeutet, der beschreibt uns da jetzt wirklich ganz ausführlich immer, was der Professor da sieht und was für Fische das sind und wo es die gibt und wie jetzt, auf welchem Breitengrad die da jetzt angekommen sind und wie das auf der Karte so funktioniert und so. Ne? Und das ist zwischendurch immer ein bisschen ermüdend, weil uns das ja eigentlich aus der Geschichte rausreißt. Gleichzeitig muss man sagen, zu der Zeit ist das auch schon Science Fiction. Ja? Also wir gehen an so ferne Orte, dass die auch selber schon so eine große Faszination für den Leser der Zeit haben, das können wir aus unserer Warte vielleicht gar nicht mehr so unmittelbar nachvollziehen.
Aber weil es eben auch global ist, ne?
Ja.
Ich meine, die Nautilus fährt, es wird immer wieder die Position bestimmt. Das ist ja dann auch immer dieser Akt der Positionsbestimmung. Ne? Das wird ja auch ganz, ganz detailliert erklärt, wie man sich das vorgestellt hat. Wie man dann eben den Sextanten nutzt. Wie man dann bei der Unterwasserfahrt versucht zu extrapolieren, wo man sich dann ungefähr gerade befindet. Aber das ist ja auch, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, du bist, keine Ahnung, Student oder sowas, hast Zugang zu der Literatur, hast das nötige Geld, um dir dieses Buch zu kaufen und liest dann diesen Roman und da fährt jemand los und der fährt quasi komplett um den Globus. Der sieht die Südsee, der fährt über den Äquator und alleine die Vorstellung, wie die Sonnenstellung ist, ich meine, das musste ich auch in der 8. Klasse auch erstmal in meinem Hirn zurechtkriegen im Erdkundeunterricht, dass auf der Südhalbkugel, das mit dem Nord-Süd und wo die Sonne aufgeht und wo sie steht und wie es alles läuft, halt ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Und das macht er so im Vorbeigehen alles. Und das ist halt das, was auch heute noch echt beeindruckend ist, vielleicht auch mit der Sprache ein bisschen. Ich meine, man kann an den Sätzen mit dem Finger lang gehen, ne? Und an jedem Komma hält man an, denkt kurz über das Gelesene nach und dann kann man weiterlesen, ohne den Track zu verlieren. Also es ist nicht so, dass er eine Idee einführt und die dann stückweise erzählt, sondern er erzählt die quasi linear durch, indem er sie beschreibt. Und daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Wenn euch das aber, ein kleiner Tipp, wenn euch das beim Lesen ein bisschen ermüdend vorkommt. Ich habe gesehen, es gibt das Hörbuch auf Audible im Premium-Abo. Das heißt, wenn ihr ein Audible-Abo habt, wenn ihr dann quasi pro Monat ein Hörbuchguthaben bekommt, könnt ihr in diesem Abo auch 20.000 Meilen unter dem Meer und auch viele andere Jules Verne-Geschichten als modernes Hörbuch hören. Und da habe ich mal reingehört und wenn man das in Hörbuchformat hört, ist das überhaupt nicht ermüdend. Da reißt einen das quasi mit.
Das ist, ja, also ist ganz toll.
Eine unterschiedliche Erfahrung, wie man den Text sich erschließen kann. Wie gesagt, beim Lesen muss ich sagen, da blättert man auch mal ein bisschen schneller weiter, ne? Da liest man auch nicht ganz so aufmerksam. Aber okay.
Aber vielleicht gibt es auch noch ein schönes Bild von dem Fisch, den man da erklärt bekommt.
Auf jeden Fall.
Gut, und wenn wir jetzt gerade schon bei den Hörbüchern sind, dann machen wir mal schnell noch eine Honorable Mention, denn 1977 hat Europa unter Bearbeitung von H.G. Francis, den unsere geneigten Hörer vielleicht kennen, denn der hat auch Perry Roden geschrieben und viele, viele andere Hörspiele, ein Hörspiel herausgebracht, das wirklich ganz, ganz großartig ist, so aus der ganz großen Heike Dine Körting Europa-Zeit. Das macht wirklich ganz, ganz großen Spaß. Und Radio Bremen hat auch mal ein Hörspiel rausgehabt. Das ist auch ganz toll. Das kam Anfang der 2000er, kam das raus.
Also schaut euch einfach mal den Wikipedia-Artikel zu dem Buch an. Da seht ihr die ganzen Hörspielverwurstungen oder Radioverwurstungen oder in welchen Formaten das eben auch erschienen ist. Das ist zum Beispiel zuerst, glaube ich, sogar in einem Magazin erschienen. Das heißt stückchenweise als Fortsetzungsgeschichte. Und wurde dann erst später in die Bände zusammengefasst. So war es ja zumindest bei vielen Jules Verne-Geschichten am Anfang. Deswegen erklärt sich vielleicht auch die Struktur, wie sie hier abgebildet ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Okay, sollen wir weitermachen?
Ja.
Der nächste Teil heißt in meinen Notizen Unterwasserjagd bei den Wilden und Haiangriff. Es folgen verschiedene Abenteuer, bei denen Aronnax und Nemo sich intellektuell näher kommen. Die Wunder der Tiefsee werden offenbart, fremde Gestade werden angelaufen und überall trifft man auf Zeichen, die der Mensch in der Natur hinterlassen hat. Hier ist auch eine gehörige Portion der Frage zu finden, welche Verantwortung der Mensch gegenüber der Natur einzunehmen hat, ob er auszubeuten berechtigt ist, ob er die Ordnung der Dinge zu schützen hat oder ob er es ist, der Ordnung gestalten muss. Auf unbekannte Weise stirbt ein Besatzungsmitglied bei einem Vorfall, der sich später als wahrscheinlicher Kampf mit einem fremden Schiff herausstellt. Er wird auf dem Unterwasserfriedhof beigesetzt, die Nautilus hat also nicht zum ersten Mal ein Mannschaftsmitglied verloren. Wie nennt man das heutzutage? Environmentalism in der Literatur?
Yes.
Begann auch schon bei Jules Verne. Und das zu einer Zeit, wo man quasi das Meer noch nicht als Lebensraum betrachtet hat oder als notwendigen Lebensraum oder als notwendiges Gegengewicht des menschlichen Lebensraums, wie man es nennen möchte.
Und wie weit der das schon denkt, finde ich auch ganz beeindruckend, ne? Weil er wirklich all seine Ernährung aus dem Meer bezieht. Und da sprechen wir zum Beispiel auch von Algen, die er ganz stark verarbeitet und so weiter, wo wir heute sagen müssen, oh, das finden wir jetzt heute so langsam in. Und das hat er aber hier schon ganz schön weitergedacht.
Genau, es wird auch unterschieden zwischen nützlichen Tieren und Schädlingen. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Einfluss aus der Romantik, wo man da ja doch immer sehr stark die Ordnung in den Vordergrund gesetzt hat. Ne? Und dass es eben denjenigen gibt, der die Ordnung überwacht und denjenigen gibt, der die Ordnung generiert. Ne? Das hat später in der Romantik dann auch Ausblütungen bis nach Wagner und dann ins 20. Jahrhundert hinein. Und es ist natürlich auch die Zeit in Europa von einem sehr starken Nationalismus. Das heißt, jemand fühlt sich der Natur auch überlegen. Und das merken wir auch hier, wenn Nemo nämlich anfängt, Pottfische zu jagen. Heutzutage würde man wahrscheinlich Pottwale sagen. Sie werden beschrieben als elendhässliche Wesen, ne? Die keinen Nutzen haben, die Schädlinge sind, die Ordnung eben untergraben, die keinen Nutzen erfüllen und deswegen eben auch auszurotten sind. Und das schleift sich so durch. Weil er scheint sich ja auch keine Gedanken zu machen, dass er berechtigt ist, sich daran zu bedienen. So. Und gerade auch, was wir heute wissen, ne, und da fällt der Roman eben so ein bisschen aus seiner Rolle heraus, weil er beschreibt zum Beispiel Korallenfelder. Und wir alle wissen, welche Bedeutung für die Meereshabitate diese Korallenfelder haben. Diese Riesenpolypen oder diese Riesenkolonien von Korallen, die es da eben gibt. Und wie schädlich das menschliche Dasein für Korallen sein kann, wenn man das eben nicht ordentlich schützt. Und wenn man da Dinge tut damit. So, und das gibt's halt hier eben noch nicht. Er ist quasi, das ist der Wilde Westen. Er ist derjenige, der dort die Ordnung hütet. Ne? Er schwingt sich quasi auf. Überall, wo er herkommt, ist er derjenige, der entscheidet, wer lebt oder wer stirbt. Und es kann zum Beispiel auch ausreichend sein, dass die Nautilus ihre Fleischvorräte auffüllen muss, dass man Dugongs jagt, ne? Und an anderer Stelle Wale zum Beispiel, wo man gerade keinen Bedarf hat an Fleisch, die lässt man da leben. In einem Akt des Mitgefühls und der Barmherzigkeit lässt man die dann leben. Also das ist dann der Environmentalism, weil man quasi keine Jagd zum eigenen Lustgewinn betreiben möchte. Ja, fand ich ganz stark und auf der anderen Seite halt wieder sehr, sehr kurz gegriffen. Ne? Aber das ist, glaube ich, so eine Art und Weise der klassischen Science-Fiction, dass man diese Technik-Überzeugtheit, ne? Dass man mit einer ausreichend hochentwickelten Technik quasi sich als Mensch zum Herrscher über alles aufschwingen kann. Es gibt keine Grenzen mehr. Der Himmel wird erobert, man kann zum Mond fliegen, man kann unters Meer tauchen. Man kann in 80 Tagen um die Welt fahren. So. Und das trifft halt hier irgendwo auf Grenzen. Und da habe ich so beim Lesen gemerkt, so, das ist hier und da ein bisschen unangenehm, was da drin steht.
Ja.
Auch der Tod von diesem einen Kameraden und die Beerdigung oder der Besuch bei den Wilden, ne? Das ist dann doch schon so ein bisschen seltsam. Okay. Und viele Fische. Ganz viele Fische, Freunde.
Immer wieder ganz viele Fische.
Der sechste Teil, Winterquartier und ein versunkener Kontinent. Über einen unterseeischen Kanal kommt man in das Mittelländische Meer. Also man fährt vom Roten Meer ins Mittelländische Meer, wir würden heute sagen Mittelmeer. Also quasi von Gibraltar bis zum Suezkanal. Der Suezkanal wird zu dieser Zeit auch schon gebaut, der ist auch im Roman beschrieben. Ne? Das Suezkanal-Projekt ist ja mehrere Mal pleite gegangen, glaube ich. Und es hat ja ewig gedauert, bis man diesen Suezkanal durchstochen hat. Und was dieser Suezkanal für die Schifffahrt bedeutet hat, das ist quasi auch... Da platzt einem der Kopf, welche Bedeutung das im 19. Jahrhundert gehabt hat. Und auch wieder so ein Zeichen dafür, dass quasi der Mensch Seewege schaffen kann. Und der Nemo ist natürlich ein bisschen schlauer als alle anderen, weil der fährt einfach durch den Suezkanal unterirdisch durch, weil da gibt es einen Kanal. Da kann man durchfahren. Und da fährt man durch, landet bei, oder in der Ägäis, ne, würde man jetzt sagen, in den griechischen Bereichen des Mittelmeers, bei Kreta. Und dort besucht man einen erloschenen Vulkan, wo die Nautilus auch ihr Winterquartier hat. Und Griechenland, inaktiver Vulkan unter der Meeresoberfläche, Inseln, die auftauchen und untertauchen, da kann Atlantis natürlich nicht weit sein. Und Nemo unterstützt die Rebellen auf Kreta mit horrenden Summen und hebt nach der Ausfahrt durch die Straße von Gibraltar die Schätze der spanischen Galeonen bei Vigo. So, ich bin ja im 18. und 19. Jahrhundert nicht ganz so bewandert, was die Geschichte Europas angeht und auch die Kolonialkriege, die oder dann hier 15. oder 16. Jahrhundert ist das ja eher mit den spanischen Thronfolgekriegen.
Also, du interessierst dich nicht so für Geschichte.
Das merkt man immer schon, schon ein bisschen, aber halt nicht über die Jahrhunderte und der Jules Verne erzählt da im Vorbeigehen quasi nochmal den ganzen Thronfolgekrieg nach. Und warum dort eben Galeonen bei Vigo liegen. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön, sehr, sehr mitreißend. Ja,
und auch da wieder, ne, er will gerne dem Leser auch so ein bisschen Wissen mitgeben wieder.
Genau.
Das merkt man immer wieder, gerade in seinen frühen Romanen, dass ihm das ein großes Anliegen ist.
Diese ganze Mittelmeerreise, die hat ja neben der Erzählung, was man dort sieht, ne, man bunkert eben in diesem Vulkan auch Kohle, um dann weiterfahren zu können, weil man die Kohle eben braucht, um diese Elektrolyse oder was man da auch immer macht. Keine Ahnung, ich weiß nicht ganz
da
verstanden.
Da platzt dir doch auch einfach der Kopf, was für ein geiles Bild ist das denn, wie die sich einfach da in diesem Vulkan mit Brennstoff versorgen. Kleiner hat es nicht gemacht.
Kleiner macht es nicht, nein. Aber er unterstützt eben auch die Rebellen auf Kreta. Kann jetzt jeder selber nachlesen, was da abgelaufen ist. Aber das verortet ihn eben wieder. Denn er hat ja anscheinend nicht alle Bande zum Land geknüpft. Er scheint sich ja irgendwo noch verbunden zu fühlen. Er scheint ja doch noch eine Agenda zu haben. Ne? Er scheint ja die unterdrückten Völker zu unterstützen, die sich lossagen wollen. Und so bringt er quasi auch Gold in Richtung Kreta. Und die total, also wirklich seitenweise Beschreibung über Austernzucht und Perlenernte, wo man sagen muss,
Ja, oh, das boy. Könnte in Norden, das könnte auch in Norden ein großes Ding gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Also ich glaube, mit Austern ist der gute Jules aufgewachsen.
Okay, wir haben die Galeon bei Vigo gehoben und wir gehen in den 7. Teil hinein, der Riesenkrake und keine Flucht. Die Fahrt führt die Nautilus zum Südpol und man taucht durch das Eis hindurch zum freiliegenden Kontinent, der den Südpol umgibt. Dort hisst Nemo seine Fahne, die ist nämlich schwarz, und nimmt das Land gefühlt in Besitz. Auf dem Rückweg wird die Nautilus vom Eis begraben und die Mannschaft muss das Schiff mit Hacken freihauen, um die Leben aller Männer auf der Nautilus zu retten. Denkbar knapp entkommt man der Falle und man kann die Fahrt nach Norden fortsetzen. Nach Aufenthalten an der Ostküste der amerikanischen Kontinente und Fischereiabenteuern wird die Nautilus von einem Kraken angegriffen, der nur mit Mühe und Not abgewehrt werden kann. Ein Mann der Besatzung verliert sein Leben und wird von dem Ungeheuer weggerissen. Und da haben wir den nächsten Tropus, der in jedem Raumfahrtserie oder in jeder Raumfahrtserie oder in jedem U-Boot-Film, Buch oder sonst was beschrieben wird, quasi der Erstickungstod. Ja. Egal, ob das Star Trek ist, egal, ob das Peri Rodan ist, das taucht immer wieder auf, dass man zu wenig Luft hat und zu ersticken droht. Und quasi dieser gefährliche Tod unter Wasser, wo man quasi nicht am Sauerstoffmangel in dem Fall erstickt, sondern am überbordenden CO2-Gehalt.
Chris, könnte es sein, dass sich vielleicht auch frühe Peri Rodan-Autoren Raumschiffe sehr stark so wie U-Boote vorgestellt haben?
Das ist ja, also, ja, das ist ja auch unnatürlich.
Total.
Das ist ja auch unnatürlich, weil so ein Raumschiff ist ja auch von allen Seiten vom Problem des Leerraums umschlossen. Mhm. Genauso wie ein U-Boot in allen Richtungen im besten Fall in allen Richtungen vom Wasser umschlossen ist. Peri Rodan macht das ja auch im ersten Heft zum Beispiel, als man da droht zu ersticken, dass die Akoniden einen einlassen. Das ist ja quasi der Zwang dazu, zu den Akoniden zu gehen, ne? Die Frage stellt sich ja an einem gewissen Punkt nicht. Die sind ja die einzige Rettung, die für Peri Rodan und Reginald Bull da noch bleiben. Jetzt haben wir auch den ersten Peri Rodan-Roman nochmal gespoilert. Also auch den Haken können wir in diesem Podcast setzen. Also das ist quasi ein Bild, was immer wieder auftaucht. Egal, ob das das Boot ist, ob das hier 20.000 Meilen unter dem Meer ist, ob das jede Science-Fiction-Serie ist. Das muss
auftauchen. Wie dir auftauchen. Herbert Grönemeyer was über den Wasserdruck erzählt.
Nee, das war nicht Herbert Grönemeyer, das war...
Doch, klar.
Nein, das war der andere.
Klar.
Dann wird er vom Wasserdruck zerquetscht.
Ja, ja. In meiner Erinnerung ist es Herbert Grönemeyer.
Jürgen Prochnow, Hubertus Bengsch, Herbert Grönemeyer, Bendomir, Klaus Fennemann.
Martin Semmelrogge.
Der das erzählt, ja.
Ach, ja. Lass bitte lieber Herbert Grönemeyer in meiner Erinnerung.
Ja. Okay, der Krake, das ist das nächste Seefahrtsproblem, was quasi auch überall behandelt wird. Release the Kraken. Da kommt noch nicht mal Pirates of the Caribbean ohne aus. Weißt du, woran mich dieser ganze Nemo-Plot eigentlich auch so ein bisschen erinnert?
Hm?
An die Geschichte vom fliegenden Holländer.
Ja, klar.
Na, jemand, der seine Frau oder seine Geliebte verloren hat, der quasi dazu verdammt ist, auf unter der See zu leben und nur zu gewissen Zeiten, in gewissen Abständen die Erlaubnis hat, an Land zu gehen.
Absolut. Der ist schon, der Nemo ist nicht aus dem luftleeren Raum entstanden. Ne? Also da merkt man merkt auch immer wieder Anspielungen, die Jules Verne da hatte. Ne? Und er hat ja gerne auch Sachen zitiert. Ne? Also ich meine, er hat einen ganzen Roman irgendwann mal dann geschrieben, hier sein Matthias Sandorf, der ist eine einzige Hommage an den Graf von Monte Cristo, weil er ja Alexander Dumas so verehrt hat. Also den Vater, mit dem Sohn war er befreundet. Und das ist bei Nemo auch so, ne? Dass man immer wieder Sachen entdeckt, die so aus seinen literarischen Vorbildern raus schon entstanden sind.
Okay, mit diesem Mann, der hier stirbt bei dem Gefecht gegen den Kraken, sind quasi zwei Besatzungsmitglieder der Nautilus verstorben. Der erste, das muss man sagen, wie gesagt, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich in einem weiteren Gefecht, was eben Ned Land und Aronnax nicht mitbekommen hatten und auch nicht mitbekommen sollten. Das ist ja auch immer wichtig.
Mhm.
Der Nemo scheint das ja auch von denen geheim halten zu wollen, so muss man sagen. Und hier ist es eben im Kampf gegen den Kraken wird ein Leutnant weggerissen, der quasi immer der Stellvertreter ist. Ne? Das ist ja immer so ein Event, wenn Nemo selber die Position aufnimmt oder die Position ausmisst. Und das ist eben einer, der hier stirbt. Und das führt auch so ein bisschen zur Erosion bei Nemo. Man merkt, dass er immer weiter sich zurückzieht, ne? Seine Getreuen sterben. Es gibt immer wieder Probleme, die er anscheinend nicht ganz lösen kann. Das beginnt bei den Wilden zum Beispiel. Da gab es auch ein Problem, was er nur widerwillig angehen möchte oder halt für sich gar kein Problem sieht, wo die anderen ein totales Problem sehen. Dann sterben diese beiden Kameraden. Dann haben wir den Fall unter dem Eis, wo er quasi eine Rolle spielt. Und jetzt eben hier beim Kampf gegen den Kraken. Und so geht's weiter. Wir kommen in den achten Teil zu Nemos Rache. Nach dem Angriff des Kraken lässt man sich mehrere Wochen treiben, bevor die Nautilus die englische Kanalküste besucht und dort in die Tiefe geht, wo die Vengeur gesunken ist. Ein Schiff der französischen Flotte aus der Zeit der Revolution erscheint ein Denkmal für Nemo zu sein. Dort kommen Aronnax und Nemo das letzte Mal in Eintracht zusammen. Aronnax, Land und Conseil mussten ihre Fluchtpläne immer wieder verlegen und haben zeitweise die Hoffnung verloren, von offensichtlich unwilligen Nemo freizukommen. Aronnax konfrontiert Nemo auf Andrängen von Ned Land und bekommt eine Abfuhr. Er will die Freiheit nicht schenken, kann sich aber auch nicht selbst als Sklavenhalter sehen. Er spricht den Männern nicht das Recht ab, für die eigene Freiheit zu kämpfen. Man trifft auf ein Kriegsschiff im Kanal und wird beschossen. Nemo ist der Einzige, der es zu identifizieren vermag. Er lockt es aus dem Kanal, indem er halt auch immer wieder seine schwarze Flagge zeigt, die wir auch schon am Südpol kennengelernt haben. Und er lockt das dann eben auch aus dem Kanal, um es eben nicht bei diesem Symbol der Vengeur zu versenken. Er greift schließlich an und versenkt das Schiff mit Mann und Maus. Das ist ein ganz offensichtlicher Racheakt, ne? Es muss passieren, weil es Nemos Wille ist. Es führt kein Weg dran vorbei. Und offensichtlich handelt es sich um Vertreter der Nation, die Nemo seine Familie und Heimat genommen haben. Nach diesem Vorfall ist Nemo ganz neben sich. Ned Land bereitet den finalen Fluchtversuch vor. Und das Letzte, was Aronnax von Nemo hört, ist der Ausspruch, dass es nun genug sei. Ob willentlich oder nicht, verirrt sich die Nautilus in einen Mahlstrom vor der norwegischen Küste. Die drei Männer entführen das Beiboot und machen sich im Mahlstrom davon. Während die Nautilus unterzugehen scheint. Aronnax erwacht bei den Fischern der Region und hat die Notizen seiner Reise, die weit über 7 Monate ging, gerettet. Er wünscht der Nautilus alles Gute und hegt keinen Groll mehr gegen den Niemand.
Und sogar dieser Mahlstrom, ne, ist was, was in der Science Fiction später ganz ähnlich immer wieder erzählt werden wird. Ne, und wenn es dann schwarze Löcher sind. Aber diese vernichtende Kraft, ne, und diese Flucht dann da draus, ist auch so ein Urtropus, der immer wieder in der Science Fiction vorkommen wird.
Genau, und das ist ja quasi, das ist ja das, was den Roman dann auch irgendwo pessimistisch macht, in seiner Überzeugtheit davon, dass die Technik eigentlich alles besiegen kann, solange sie nur hoch genug entwickelt ist. Aber das Eis bringt die Nautilus fast um, der Kraken bringt die Nautilus fast um. Das Dasein des Eises, ne, das ist ja nicht so, dass da irgendein handelnder Gegenpart ist. Dann die Natur, die Fauna und die Flora bringen die Nautilus fast um. Und dann am Ende ist es quasi diese Besonderheit der norwegischen Küste, dieser Mahlstrom, diese pure Gewalt, das wird auch nicht großartig beschrieben, was da jetzt passiert. Es stürzen halt Wassermassen nach unten, ne? Und dieser Strudel, der dann in jedem Trickfilm geprägten Hirn dann entsteht, wo dann quasi das Schiff sich immer größere, immer kleiner werdende Spiralen dreht und da in der Mitte quasi nach unten gesogen wird, das ist ja quasi, das hat jeder im Kopf, der Mahlstrom hört und aus den 90ern kommt. Das ist in jedem Trickfilm passiert, genau. Aber okay, fährt der Nemo die Nautilus mit Absicht in den Mahlstrom? Was glaubst du?
Tja, wenn wir jetzt in die Jules Verne-Kristallkugel gucken, könnte man sagen, ja.
Es gibt so ein paar Indizien auch im Roman. Ne? Das ist nicht so, dass Nemo in der Zeit nicht überwacht, wo er ist. Er scheint schwer beschäftigt zu sein, eben auch als man ihn zur Rede stellt. Er scheint einen Plan zu haben. Ne? Er scheint willentlich eine Entscheidung zu treffen. Das kommt bis zu dem Punkt, wo das Kriegsschiff versenkt wird. Und danach ist er quasi von sich selber anscheinend ein bisschen überrascht oder angewidert, dass es eben so weit kommen konnte. Ja. Und dann scheint er irgendeinen Plan zu haben und Dinge tun zu wollen. Genau. Und das ist fantastisch erzählt, ne? Die Männer fliehen in dieses Beiboot, sind sich eben gerade am Losmachen und glauben schon, dass man sie entdeckt hat. Und dann hört man eben aus dem Inneren der Nautilus bloß 13 Mal den Ausruf, Mahlstrom, Mahlstrom, Mahlstrom. Und alle wissen, was los ist. Und komme, was wolle, das haben sich die drei ja auch geschworen, sie wollen unbedingt dort weg. Sie würden dort keinen Tag weiter aushalten. Und Ned Land zum Beispiel, der würde eher sterben wollen. Und es kommt dann eben auch zur Szene, dass Aronnax das Beiboot verteidigen soll, während Ned Land es losmacht. Und dann hat selbst Aronnax den Ausspruch auf den Lippen, wir werden wissen zu sterben oder sowas, sagt er dann. Ne? Also wir werden unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen. Und wie die ganze Geschichte dann endet, das ist auch gar nicht mehr relevant für den Roman. Ne? Die kommen dann an Land, das wird dann auch mehr oder weniger übersprungen, weil wie gesagt, wir sind in der Perspektive von Aronnax und der wird eben relativ schnell bewusstlos und der wird erst wieder wach bei den Fischern. Und dann ist es auch in wenigen Seiten schon erledigt. Wir werden gar nicht mehr erfahren, was danach so passiert. Okay.
Jawohl.
Unfassbarer Roman.
Ja, und dann, wenn man das gelesen hat, finde ich sogar heute noch, ist man absolut begeistert Und wie gesagt, wenn man das schafft, die Perspektive zu übernehmen, das zu sagen, das hat man in 1870 gelesen. Das ist unfassbar.
Ne? Genau, und wenn man so ein bisschen Erfahrung hat in der Science-Fiction, in den unterschiedlichen Medien, ne, erkennt man halt so viele Muster wieder. Man erkennt, welche Auswirkungen das halt auch gehabt hat. Ne? Alleine der Mahlstrom. Ne? Du bist Science-Fiction-Fan, Dominik, und du liest gerne Jules Verne und Perry Rodan.
Ja,
so ist es. Wenn du jetzt jemanden erklären solltest, was bei Jules Verne ein Mahlstrom ist und was bei Perry Rodan ein Mahlstrom ist, das wäre schon wieder ein Gespräch von 8 Stunden.
Das stimmt.
Ja, ungefähr. Ja.
Und ironischerweise, die Inspiration ist sogar nachvollziehbar schon bei Jules Verne da. Das ist ganz abgefahren, dass man sieht, so wie Science Fiction später funktioniert, so hat Jules Verne seine Romane geschrieben, sogar wenn es gar kein eigentlicher Science Fiction Roman war. Die Prachtausgaben und auch die französischen Ausgaben, ne, in Französisch waren es die, ne, Voyage extraordinaire par Jules Verne, was schon sehr klingt, und in Deutsch, ne, die außergewöhnlichen Reisen. Und es sind eigentlich immer bei ihm außergewöhnliche Reisen. Es gibt nur ganz wenige Romane, die nicht ganz stark mit Reisen verknüpft sind. Manchmal ist eben ein bisschen mehr Science-Fiction dabei, manchmal ein bisschen weniger. Aber diese außergewöhnliche Reise an sich, und das muss man verstehen, die ist zu der Zeit schon Science-Fiction. Mhm. Wenn wir zum Nordpol reisen, 1860 mit Kapitän Hatteras, ist das Science-Fiction. Denn zum Nordpol zu reisen, ist fast genauso schwer zu der Zeit wie zum Mond. Und auch andere Reisen sind was, die für jeden Jungen in Frankreich zu der Zeit absolut unrealistisch waren, das unglaublich weit weg war, das man noch nie gesehen hat. Und daher ist eigentlich diese außergewöhnliche Reise schon ganz stark das, was später dann die Science-Fiction auch ist. Dann tut es halt Amerika nicht mehr, weil wir können da einfach rüberfliegen. Dann muss es halt auch der Mars sein. Irgendwann tut es auch der Mars nicht mehr, weil wir wissen, wie der aussieht. Dann muss es ein anderes Sonnensystem sein.
Wenn du das jetzt mal neben die Definition der Space Opera legst, du erkennst ganz viele Momente wieder. Wir haben dieses Science-Fiction-Motiv Unterseeboot. Das gab es zu dem Zeitpunkt schon, ist aber hier viel ausgeführter. Ne? Es ist, wie gesagt, dieser Lebensraum, was dann eben Abenteuer erlebt. Oder das Vehikel, womit man Abenteuer erlebt. Da sind wir ganz schnell bei der Enterprise. Und ob das jetzt in den Weltmeeren ist oder ob das im Weltraum ist, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Wir haben
das Weltmeer.
Genau.
Unendliche Weiten.
Wir haben den festen Cast an Personen. Der ist überschaubar, wir können alle verorten, und wenn man das sich in Form einer Fortsetzungsgeschichte vorstellt, ist man da echt nicht weit weg von solchen Sachen wie Perry Rodan, wie Star Trek und sonst was. Und wir haben immer wieder für den Leser aus der Zeit begreifbaren, auch gerne sozialen Probleme, wie zum Beispiel Nationalismus oder irgendwelche reichen, mächtigen Männer, die eben über die einfachen Leute bestimmen wollen. Da, was man hier extrapoliert und an Bord von diesem Vehikel der Nautilus eben auslebt. Und ich glaube, so weit weg ist man da von der Space Opera gar nicht, wenn man es mal ganz, streng nimmt. Oder ganz leger auslegt, muss man ja eher sagen.
Absolut.
Und ganz interessant finde ich zum Beispiel auch, wie die Personen sich gegenseitig verorten wollen. Ich meine, bei Conseil und bei Aronnax ist das ja nicht notwendig. Die sind ja auch mehr oder weniger ein funktionaler Charakter zusammen. Ne? Aber wenn man sich zum Beispiel den Ned Land anschaut, wo man dann sagt, okay, er ist Kanadier. Und das ist das Erste, was man über Ned Land sagt. Er ist Kanadier und Harpunier. Also er hat eine Nationalität und er hat eine Profession. Also, wie identifiziert der Aronnax den Ned Land? Er ist Kanadier, er ist Harpunier. Und wie versucht er den Nemo zu charakterisieren oder für sich zu erklären? Er versucht herauszufinden, welcher Nation er entstammt. Und das ist ja für eine Zeit, wie gesagt, 1860, 70, wo quasi aus Frankreich heraus ganz viele Strömungen unterschiedlicher Art und Weisen von Nationalismus entstehen, so eine Art Weltbürgertum, weil das ist er ja. Ne? Er ist ja quasi. Ja, Weltbürger ist falsch, weil er ist kein Teil der Gesellschaften, sondern er ist halt ein Außenstehender. Und dieses Missverständnis, dass der Aronnax versucht, ihn über seine Nationalität zu identifizieren, das ist so Science-Fiction-Gold obendraus, so ein bisschen gekrümelt. Das funktioniert heute auch noch in Geschichten, dass man eben versucht, Charaktere festzumachen über eine Art und Weise, wie sie sich selber überhaupt nicht verorten. Und das kann quasi nicht funktionieren.
Ja, und da hat der Nemo irgendwann, hat er dann die Rangabzeichen von seiner Schulter abgemacht, hoch zum Himmel, zum Mond geguckt, und da oben war Tora. Hm?
Moment, also, ich bin gerade eingeschlafen, sorry, was?
Ja, also, ne, also sogar diese Urideen für ganz viele Charaktere sind auch immer wieder auf Nemo zurückzuführen. Ne? Ja. Auch wenn wir uns so Sachen angucken, ob das jetzt auch so schittige Sachen wie Flash Gordon dann später sind und so weiter. funktionieren ganz viele Sachen da auf der Grundlage, wie Jules Verne Science Fiction erzählt hat.
Ja.
Aber halt auf Elf und auf Action gedreht.
So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir fazitmäßig besprechen können?
Ja, ich finde, Werten ist ein bisschen obsolet bei dem Roman, weil ich glaube, von vornherein war klar, dass es 5 von 5 ist. Aber der ist halt, was würdest du jemandem mitgeben, bevor der den liest, damit er Erwartungshaltung hat?
Boah, lass dir Zeit.
Ja.
Lass dir Zeit. Den in 2-3 Sitzungen runterzulesen, ist, glaube ich, das Falscheste, was man machen kann. Gerne diesen ersten Teil, diesen ersten Spannungsbogen in einem Rutsch lesen, bis man eben auf die Nautilus kommt. Vielleicht noch das erste Unterwasserabenteuer und dann halt wirklich mal so ein bisschen an den Kapiteln entlang schauen, was da so Sachen sein könnte. Und dass man dann tageweise vielleicht ein Kapitel liest oder sowas.
Mhm.
Und da hilft sicherlich auch ein Blick auf die Zeit 1870 ganz gut mit. Wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was da so los gewesen ist, ne? Was da in Frankreich so los gewesen ist, was in Europa passiert, was in den folgenden Jahren passieren wird, ne? Was auch gerne in Mitteleuropa passiert, das war da, glaube ich, auch ganz ausschlaggebend. Und dann sich auch vielleicht so ein bisschen orientieren an dem, was in der Wikipedia steht oder in den Interpretationsansätzen. Ich packe euch, diese Exzerptseite mit in den Shownotes. Da hat man auch unterschiedliche Interpretationsansätze. Und wenn man sich die vorher mal anschaut und dann so eine Schnitzeljagd durch das Buch machen kann, dann ist es, glaube ich, auch ganz belohnend, wenn man da sich in einzigen Elementen wiederfindet. Das Problem, was ich mit dem Buch habe, ist, dass er diesen Haupt-Selling-Point des Jules Verne-Romans, dass der heute halt nicht mehr unbedingt zieht. Der mag bei Robur der Sieger, mag das meinetwegen noch funktionieren. Oder bei Reise zum Mittelpunkt der Erde, weil das einfach noch abgespaceder ist. Aber hier dieses neue Sachen erklären und dem Leser neue Sachen mitgeben oder beibringen, das geht heute nicht mehr auf. Für mich ist es eigentlich die Nemo-Geschichte, die mich da durchzieht. Diese drei Leute, der Aronnax, der Conseil und der Ned Land, die ziehen mich da durch. Und der Rest, wie gesagt, da hatte ich auch mal hier und da den Moment, da habe ich ein bisschen schneller vorgeblättert. Aber viele Leute kennen den Roman, viele Leute kennen popkulturelle Verwurstung von dem Roman, aber ich glaube, die wenigsten Leute haben den wirklich selber gelesen. Und das lohnt sich auch heute noch. Das lohnt sich auch heute nicht. Alleine für die Stimmung.
Ja.
Alleine für die Schilderung des Salons und mit welcher Wollust der Aronnax und der Conseil sich da in die Forschung stürzen. Ne? Alleine die Vorstellung, dass man eben auch bereit ist, für seine Notizen zu sterben und man sich eben auch für die eigene Forschung. Der Nemo macht sich ja keine Gedanken, was mit ihm persönlich passiert. Zu keinem Moment im Roman haben wir einen Dialog, wo der Nemo sagt, ich will aber weiterleben oder ich möchte das und das noch erreichen. So, der hat quasi sein Ziel erreicht, der ist frei und macht jetzt aus dieser Freiheit, was er kann. Es kommt aber zu einem Punkt im Roman, da spricht der Nemo darüber, dass er die Ergebnisse seiner Forschung in einer wasserdichten Kapsel in unterschiedliche Sprachen übersetzt, in den Weltmeeren aussetzen möchte. Und das ist, glaube ich, ist, glaube ich, für uns heute schwer nachvollziehbar, dass man das so macht. Aber ich weiß nicht, ob die Leute im 19. Jahrhundert halt einfach anders getickt haben, dass sowas in popkulturellen, wichtigen Romanen oder meinetwegen Trivialliteratur drinsteht. Das finde ich ehrlich gesagt ein sehr schöner Gedanke.
Ja.
Und das hat mich halt auch so durchgetragen. Und Leute, dieser Roman muss gelesen werden.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, popkulturell verwurstet. Ich möchte gern ein kleines bisschen drauf zurückkommen, wie krass das auch passiert ist. Denn was man generell sehen muss, Jules Verne hat die frühen Filmemacher inspiriert. Es geht damit los, dass Georges Méliès nicht damit hinterm Berg gehalten hat, wie toll er Jules Verne findet. Und es gibt von ihm natürlich diesen ganz bekannten Reise zum Mond-Film, ne, der handlungstechnisch mit Jules Verne gar nicht so viel zu tun hat, aber natürlich die Kanone, die dieses Projektil zum Mond schießt. Also ich glaube, dieses Bild von dem Mond mit dem Projektil, das hat wirklich jeder schon mal gesehen. Aber was nicht so bekannt ist, dass er auch 20.000 Meilen unter dem Meer verfilmt hat. Dieser Film ist aber nur noch in Fragmenten erhalten. Das finde ich auch nochmal wichtig, weil schon fürs frühe Kino ist diese Inspiration so groß gewesen. Das gipfelt darin, dass Stuart Patton, auch ein früher Stummfilmregisseur, dann auch eine Version davon gedreht hat. Die kann man übrigens auch nach wie vor gucken. Die gibt es auch auf DVD und so. Wenn man die ein bisschen sucht, findet man die. Und da sind mit die ersten Unterwasserfilmaufnahmen drin. Was auch wieder geil ist, dass auch dieser Stoff wieder moderne Technik findet. So, ne? Und dann, das kennt natürlich jeder von 1954, die Walt Disney Verfilmung, die ist so bekannt, ne, wo dann hier der Ned Land von Kirk Douglas gespielt ist und James Mason, der übrigens lustigerweise ein paar Jahre vorher den Professor Lindenbrook in Reise zum Mittelpunkt der Erde gespielt hat, der spielt da den Nemo. Aber auch da dann wieder mega großer Erfolg. Und es gibt ja heute noch diesen Ride mit der Nautilus in Disneyland und so. Da hat sich das Ganze auch popkulturell nochmal so sehr verewigt. Also es gab noch ganz viele andere Verfilmungen, aber ich finde diese drei frühen Verfilmungen, die finde ich sehr wichtig.
Ja, sehr schön.
Mhm. Ja, das mal zu 20.000 Meilen unter dem Meer. Chris, vielleicht könnten wir jemanden, wenn der jetzt sagt, boah, ich habe richtig Bock, jetzt 20.000 Meilen unter dem Meer zu lesen, könnten wir dem helfen?
Dem könnten wir auf jeden Fall helfen, weil wir verlosen eine Koppenrad-Ausgabe, eine Schmuckausgabe von 20.000 Meilen unter dem Meer. Danke an die Freunde vom Koppenrad Verlag, die da das Exemplar zur Verfügung gestellt haben. Das verlosen wir. Und ihr schaut dazu bitte auf unserem Instagram-Account vorbei und schaut euch dort das Reel zum Gewinnspiel an. Das wird zeitgleich mit dieser Folge veröffentlicht werden.
Ganz genau. Das heißt, ne, also gerade wenn ihr jetzt in der ersten Woche, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, dann geht da unbedingt drauf, ne, entweder bei den Weltenteamen und oder bei dominik.liest, ist auf beiden dann das Gewinnspiel zu finden. Aber natürlich auch, wenn ihr es danach hört, könnt ihr natürlich trotzdem gerne da vorbeischauen, dann ist aber das Gewinnspiel vorbei.
Und hey, Leute, und wenn ihr uns supportet über Steady, bekommt ihr sogar noch die Chance auf eine Ausgabe von Reise zum Mittelpunkt der Erde, die wir auch verlosen, dank Koppenrad in der Schmuckausgabe. Dadurch, dass wir diesen Podcast nicht nochmal produzieren werden, wird in dem Beitrag zur Folge, die dort passieren wird, unter unseren Steady-Supportern auch noch einmal Reise zum Mittelpunkt der Erde ausgelost.
Jawohl. Ach, Leute, ich freue mich sehr. Chris, ich freue mich jetzt schon richtig auf dieses ganze Jahr Science-Fiction lesen und Jules Verne lesen und Lem lesen. Also ich glaube, Fiasco werde ich auch mitlesen. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Bisher habe ich auch Bock drauf.
Das zwingt mich auch so ein bisschen zu entschleunigen. Ich habe es ja letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Da habe ich es ja wirklich nur nach Perirot dann gelesen und nur nach Heft, nach Heft, nach Heft. Und ich habe das jetzt auch genossen, mir auch mal ein paar Wochen Zeit zu nehmen für das Buch und da auch mal ein bisschen drüber nachzudenken, vielleicht Sachen doppelt zu lesen, Sachen zu vergleichen und sowas. Das hat sich sehr, sehr belohnend angefühlt. Und ich muss sagen, dieses Leseerlebnis 20.000 Meilen unter dem Meer, das puh. Ich war auch begeistert von Reise zum Mittelpunkt der Erde, aber das hier ist irgendwie noch intensiver.
Ja, das ist ein Meisterwerk. Also, ja, Punkt. Ist so. Ne? Also das muss man wirklich sehen. Auch ganz ehrlich, nicht alle Jules Verne-Romane sind Meisterwerke. Ich habe mittlerweile sehr viele gelesen. Wie gesagt, auch bei den späteren zum Teil, er müsste jedes Jahr einen neuen rausbringen. Naja, manchmal nur so mittel. Alles nicht so schlimm. Ich würde gern trotzdem die Gelegenheit nutzen, wenn wir das jetzt geschafft haben, euch wirklich Bock auf Jules Verne zu machen, euch mal noch von so ein paar zu erzählen, die auch sehr, sehr gut sind, aber die nicht so viele kennen. Weil das finde ich auch schade. Ne? Also die kriegt man alle, ne? Ob das jetzt antiquarisch ist oder nicht oder als E-Book oder so, das geht schon alles. Aber meistens sind doch irgendwie in den ganz tollen, schönen Schmuckausgaben nur so die 5, 6 Klassiker maximal dabei. Und es gibt ein paar Sachen. Es gibt einen, der wirklich Science-Fiction-Gold ist, der leider aus einem ganz bestimmten Grund, das will ich auch direkt sagen, warum das so ist, weil es da einen bösen Juden gibt, nicht mehr aufgelegt wird, also er zumindest super wenig aufgelegt wird und eigentlich nicht beworben wird, das ist die Reise durch die Sonnenwelt. Aber das ist ein unglaublich fantastischer Roman. Aber wie gesagt, das muss einem klar sein, das ist was, das man heute nicht so gut lesen kann mit der bösen Judenfigur. Aber der Science-Fiction-Aspekt in diesem Roman ist unglaublich spannend.
Das würdest du mal ganz kurz sagen, wann dieser Roman erschienen ist?
Reise durch die Sonne, gib mir 2 Sekunden, dann weiß ich das. 1877 ist der erschienen.
Und dann schaut euch mal bitte die Verzwickungen von Jules Verne in die Dreyfus-Affäre an. Und welche Position er da bezogen hat. Also Jules Verne ist auch kritisch zu betrachten als Charakter. Ne? Der ist jetzt auch nicht, das ist kein moderner Mensch, das muss man auch so sagen. Nee. Und gerade auch Antisemitismus im 19. Jahrhundert in Frankreich war ein Thema. Und auch Jules Verne war da sicherlich auch nicht frei von. Und er hat sich da quasi in dieser Dreyfus-Affäre auch echt schlecht positioniert. Da muss man auch, glaube ich, immer so ein bisschen differenzieren, was da so alles abgegangen ist. Aber hier bei 20.000 Meilen unter dem Meer funktioniert das noch ganz gut.
Das stimmt, da sind nicht so grobe Schnitzer drin. Dann haben wir noch eine Sache, das ist Schwarzindien oder auch auf Deutsch Die Stadt unter der Erde, gibt's unter beiden Titeln, muss ja mal ein bisschen gucken, wo er das findet. Da beschreibt er eine Kohlenmine, die so modern und so groß geworden ist, dass wirklich sich eine komplette Zivilisation da unter der Erde entwickelt hat. Und das ist auch wirklich toll geschrieben, macht ganz viel Faszination aus, ein bisschen so, wie sie auch bei der Reise zum Mittelpunkt der Erde, ist aber weniger fantastisch, sondern ein bisschen mehr auch gesellschaftskritisch. Ist auch eine ganz tolle Sache und die kriegt man auch eben dann oft leider irgendwie nicht so mit. Und, den habe ich eben schon mal genannt, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann lest erst den Grafen von Monte Cristo, ne, von Alexander Dumas. Dann lasst ihr den mal eine Woche sacken und dann lest ihr Matthias Sandorf von Jules Verne. Und dann seht ihr, wie sehr der Alexander Dumas verehrt hat, dass er ihm eigentlich sogar, es gibt sogar Briefe, auch Briefwechsel von denen, wo sie dann über diese Romane sprechen, ne, die ihm den eigentlich gewidmet hat und so seinen eigenen Graf von Monte Cristo geschrieben hat. Und vielleicht wäre der Graf von Monte Cristo noch ein bisschen geiler gewesen, wenn der Ingenieur gewesen wäre. Und da kommt dann noch so der gewisse Science-Fiction-Aspekt rein. Aber das ist auch ein ganz, ganz toller Roman. Und den kriegt man irgendwie nicht so mit. Ja, ich könnte jetzt noch ganz viel weitermachen, aber das wären mal so ein paar Tipps von Jules Verne, von denen ihr vielleicht noch nichts gehört habt, die aber auch sich absolut lohnen zu lesen.
Dann lassen wir es gut sein für heute. Mhm. Und Dominik, wann werden wir dich spätestens das nächste Mal hören hier im Welten, die Podcast, wahrscheinlich zum Reise um die Erde in 80 Tagen?
Also wenn wir wieder Jules Verne aufnehmen, da bin ich auf jeden Fall wieder dabei. 100%.
Ich hätte noch Der Unbesiegbare von Lem und Ich, der Roboter von Asimov. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr Feedback geben wollt, lasst es uns unbedingt wissen. Ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen im Blogbeitrag, da einfach auf weltenlieb.com gehen und dort dann im ganz normalen WordPress-Verfahren einen Kommentar hinlegen. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an
info@weltendieb.com.
Genau. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr dankbar für jeden Support, den ihr leisten könnt, egal ob das finanziell über Steady ist oder über soziale Medien, durch Weitersagen, aber auch durch eine positive Podcast-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Und ich habe ja gehört, wenn ihr jetzt ganz schnell zu Steady kommt, gibt es ja noch die Bonuschance, auch noch einen Jules Verne-Roman zu gewinnen. Und wenn ihr jetzt noch bei uns auf Instagram vorbeikommt, gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Jules Verne zu gewinnen. Ha.
Wer da nicht mitmacht, ist doof.
So ist es.
Genau.
Und aber wenn ihr doof wärt, hättet ihr diesen Podcast nicht Beschluss gehört.
Ich mache ein paar coole Fotos im Blogbeitrag mit rein über die Koppenrad-Ausgabe. Schaut bei den Freunden von Koppenrad vorbei. Die haben ganz, 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 ganz tolle Produkte, die auch ihr absolut ihr Geld wert sind. Und damit, lass uns gut sein für heute, oder?
Ja, da muss ich gerade ganz kurz mal noch, den haben die mir auch geschickt, schon im Oktober. Aber die haben jetzt eine Mina Lima, eine Frankenstein-Schmuckausgabe. Und die ist so schön.
Die ist so schön.
Die ist so schön. Einfach wirklich so ein schönes Buch. Ja, genau. Schaut mal bei Koppenrad vorbei. Werbung, 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 Werbung. Tschüss, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.